Herzlich willkommen bei Klartext Logistik. Chefredakteur Matthias Rathmann und Professor Dirk Engelhardt vom BGL diskutieren über die aktuellen Brennpunkte der Transportbranche. Ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Klartext Logistik zu Folge 3. Wir begrüßen erneut bei uns Dirk Engelhardt vom BGL. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Matthias, freut mich auch wieder dabei zu sein.
Über was wollen wir denn heute reden?
Ich denke, Klimaschutz im Straßengüterverkehr ist ein Thema, was recht interessant sein könnte.
Sehr gut, übers Klima. Nicht im Betrieb, nicht das Betriebsklima, sondern das globale Klima. Und insbesondere wollen wir auch der Frage nachgehen, was denn unsere Branchenunternehmen aus Transport, Spedition und Logistik dazu beitragen können, um den CO2-Emissionen zu Leibe zu rücken. Vielleicht, ehe wir einsteigen, könnten wir uns doch mal damit beschäftigen, was wir beide eigentlich tun könnten, um CO2-Emissionen zu reduzieren, um Ressourcen zu schonen und um Energie zu sparen. Ganz konkret im Hause Engelhardt, Dirk, was ist denn so ein Klassiker, was man in jedem Fall machen sollte? Was macht ihr?
Also wir sind auf jeden Fall bemüht, wenn wir auf Dienstreisen gehen, eben nicht mehr das Flugzeug zu benutzen, wie es vor Corona-Zeiten der Fall war, sondern setzen vermehrt auf die Bahn, auch wenn die Reisezeit manchmal länger ist. Wir fangen an, E-Fahrzeuge, was die Firmenfahrzeuge angeht, anzuschaffen. Sehen das Ganze aber natürlich auch ein Stück weit mit gemischten Gefühlen, weil wir natürlich ein großer Befürworter sind der Betrachtung der ganzen Kette, was in der Branche ja Well-to-Wheel heißt, von der Quelle bis zur Senke. Also was uns noch umtreibt, haben wir auch wirklich den grünen Strom. Ist das wirklich alles so nachhaltig? Also wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen, haben aber da das ein oder andere Fragezeichen noch vor Augen.
Das ist eine ganze Menge Maßnahmen, was wir gehört haben im Hause Engelhardt, was ihr schon anwendet. Das ist super. Dann gibt es noch eine Handlungsempfehlung aus dem Hause Rathmann. Ich habe festgestellt, eine Menge kann man schon erreichen, wenn man einfach prüft, was man kauft. Sprich, nur das einkaufen, was man auch verbraucht. Müll vermeiden, denn damit vermeidet man auch CO2 bei der Lebensmittelherstellung, aber natürlich auch bei der Entsorgung. Ich habe 2, 3 Zahlen dazu gefunden von der Welthungerhilfe. Dass 17% aller Lebensmittel weggeworfen werden, das finde ich enorm. Auf der anderen Seite leiden viele Hunger. Und noch eine Zahl, die ich auch unglaublich hoch finde. 931 Millionen Tonnen im Jahr wirft man auf der Welt an Lebensmitteln weg. Und umgerechnet auf unsere Branche, 931 Millionen Tonnen, das ist das Doppelte dessen, was wir im Jahr per Bahn und per Binnenschiff befördern. Das ist gewaltig, oder?
Das sind natürlich gewaltige Zahlen, da gebe ich dir vollkommen recht.
Fakt ist, uns bleibt gar keine andere Wahl, als gegenzusteuern. Ein Zitat habe ich, was ich eindrucksvoll finde, vom UNO-Generalsekretär. Der Herr Guterres meinte mal, wir sind auf dem besten Weg in die Klimahölle, also auf dem Highway zur Klimahölle. Das ist sicherlich besonders drastisch. Aber Fakt ist auch, wir kommen nicht dran vorbei, uns ins Zeug zu legen, um CO2 zu reduzieren. Die Bundesregierung hat ihre Klimaschutzziele. Bis 2045 sollen wir CO2-neutral sein und bis 2030 immerhin um 2/3 CO2 reduzieren. Dirk, das ist auch schon eine ganze Menge. Bis 2030, das heißt ja, wir haben jetzt noch 6 Jahre Zeit, um 2/3 zu reduzieren. Technisch machbar, realistisch, wie schätzt ihr das ein?
Also es ist immer das eine, wenn man sich in Berlin und Brüssel hinsetzt und Ziele formuliert und Zahlen aufs Papier schreibt, dann aber nicht die Maßnahmen auf den Weg bringt, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Von daher sind wir im Moment, was die aktuelle Lage angeht, mehr als skeptisch. Und ich glaube nicht, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Ich glaube eher, die werden gerissen.
Oh, große Skepsis ist angesagt. Also da braucht es auf jeden Fall eine ganze Menge, dass wir da nur halbwegs unser Ziel erreichen können. Aktuell sind wir nicht auf dem richtigen Pfad. Okay. Dann muss man aber auch sagen, im Verkehr ist es natürlich besonders schwer. Denn Fakt ist, auch wenn der Verkehrssektor, wie wir wissen, ja seinen Beitrag zum Klimaschutz beziehungsweise kein Sektorziel mehr hat, um seinen Beitrag zu leisten, er muss auf jeden Fall trotzdem was machen und ist in der Pflicht. Genauso wie die Industrie, wie die Landwirtschaft, der Gebäudebereich. Und im Verkehrsbereich kommt hinzu, dass der Verkehrsbereich seine Emissionen in den vergangenen Jahren leider erhöht hat. Aber wir müssen relativieren, was euch als BGL ja auch immer wichtig ist, zu sagen, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Verkehrsbelastung, also das Verkehrsaufkommen gestiegen. Insofern muss man das ins Verhältnis setzen. Aber das zeigt doch, dass wir gerade in einem Sektor sind, der es doppelt schwer hat, weil er muss nicht nur einsparen, er muss im Grunde genommen auch schauen, dass wir nicht noch mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen.
Der Transportsektor bringt nur das auf die Straße, was am Ende der Endverbraucher auch konsumiert. Und ich ärgere mich immer, wenn der Verkehrssektor angesprochen wird und in dem Fall der mittelständischen deutschen Transportunternehmer und so getan wird, als hätten wir einen Einfluss drauf und eine Möglichkeit, das in erheblichem Maße zu reduzieren. Das ist einfach nicht der Fall, das funktioniert nicht. Und natürlich kann man ein Ziel formulieren, um es ganz konkret zu machen. Das Ziel der Bundesregierung ist es ja, bis 2030 ein Drittel der Fahrleistung von Nutzfahrzeugen elektrisch oder auf Basis strombasierter Kraftstoffe zu realisieren, um das Gesamtziel von 48% CO2-Reduktion gegenüber 1990 zu realisieren. Wenn die Politik dieses Ziel rausgibt, was unsere Mitgliedsunternehmen natürlich unterstützen und auch gerne erreichen wollen, dann muss die Politik aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch die Möglichkeit besteht, in entsprechende Fahrzeuge zu investieren. Und da sind die Rahmenbedingungen eben nicht gegeben. Um es ganz konkret zu sagen, uns fehlen entsprechende Förderprogramme, um entsprechende Fahrzeuge anschaffen zu können. Uns fehlt die entsprechende Tank- und Ladeinfrastruktur. Und uns fehlt auch eine klare Aussage der Politik, wo kommt denn der entsprechende grüne Strom her, den wir benötigen, um die Fahrzeuge auch entsprechend zu laden.
Viele, viele Stolpersteine bzw. Herausforderungen, definitiv. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nicht so, dass man sagen kann, das Thema ist nicht beim Mittelstand angekommen. Ich glaube, keine Veranstaltung, auf der wir in den vergangenen Monaten oder Jahren waren, wo das Thema CO2 nicht eine Rolle gespielt hätte. Oder ich glaube, man kann durchaus sagen, die Mittelständler, die kleinen Unternehmen sind da im Bilde. Die wissen, dass letztendlich das gehandelt werden muss.
Die Mittelständler wollen das auch. Die Mittelständler wollen dort auch gerne ihren Beitrag leisten. Ich habe nicht einen Unternehmer, mit dem ich in den letzten Wochen gesprochen habe, der gesagt hat, nein, ich will das nicht unterstützen. Aber er muss natürlich die Werkzeuge haben und in die Möglichkeit versetzt werden, das Ganze auch realisieren zu können. Und wenn jetzt im Moment einfach nicht genügend grüner Strom vorhanden ist, nicht genügend Fahrzeuge, nicht genügend Ladepunkte, was soll der Unternehmer tun? Er muss ja seine Investition auch betriebswirtschaftlich entsprechend kalkulieren und sich selbst absichern.
Du hast die Themen alle genannt. Was ist denn die größte Herausforderung, der größte Stolperstein? Ist es gerade die Netzkapazität, die Netzleistung? Ist es das Thema Förderkulisse, regulatorischer Rahmen? Oder sind es die schieren Anschaffungskosten, die Summe des Ganzen?
Es sind eigentlich vier Stolpersteine, die gelöst werden müssen, die auch nicht ohne die Politik und ohne die Industrie gelöst werden können. Fangen wir beim ersten an, das sind die erhöhten Anschaffungskosten. Mir fehlt jegliche Fantasie, dass dort ein Verlader deutlich höhere Frachtpreise bezahlt, nur weil der Unternehmer in ein dreifach so teures E-Fahrzeug investiert hat. Ja, da muss einfach dann entsprechend eine Förderkulisse aufgebaut werden. Ich kann nachher auch gerne was zu dem Finanzbedarf sagen. Also erster Punkt, Förderkulisse. Zweiter Punkt ist die entsprechende Ladeinfrastruktur an öffentlichen Punkten. Auch wir haben neulich dazu eine Pressekonferenz gegeben, zusammen mit Lkw-Herstellern, in dem Fall MAN und Mercedes. Wir haben einen Bedarf von mindestens 10.000 Ladepunkten im öffentlichen Netz und davon müssten mindestens 4.000 Hochleistungsladepunkte sein. Wir haben derzeit überhaupt nichts Verfügbares. Also Ladeinfrastruktur ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn ich Depot laden möchte, das heißt also, ich sage, ich investiere in alternative E-LKWs für den Nahverkehr, Regionalverkehr und möchte abends wieder bei mir am Standort laden, dann müssen natürlich die Stromnetze so ausgebaut werden. Und da kriege ich vermehrt die Rückmeldung meiner Mitgliedsunternehmen, dass die Versorger sagen, in den nächsten 8 bis 10 Jahren steht die Leistung frühestens zur Verfügung. Vorher kann es gar nicht realisiert werden. Und der vierte Punkt, der viel zu wenig erwähnt wird, ist das Mehrgewicht. Gerade wenn ich entsprechende Batteriefahrzeuge kaufe, die auch eine entsprechende Reichweite installiert haben, dann reichen 2 Tonnen zusätzliches Mehrgewicht nicht aus, um das Delta zu kompensieren. Und da haben wir genau das gleiche Problem wie bei der Kaufprämie. Viele Unternehmer werden nach transportiertem Gewicht bezahlt. Und wenn nachher die Frachteinnahmen nicht mehr passen, ist das nächste Problem da. Also ich fasse es nochmal zusammen. 4 Stolpersteine, Anschaffungspreis, Ladeinfrastruktur, Netzqualität und Mehrgewicht. Die müssen gelöst werden.
Unglaublich komplex das Ganze. Wenn man sich überlegt, bisher oder früher hat man sich einen Diesel gekauft und das war das Universaltalent. Die Zeit ist dann irgendwann mal vorbei, umso herausfordernder wird es, sich damit auseinanderzusetzen. Du hast die vielen Punkte erwähnt. Ja, wenn man sagt, man beginnt klein, holt sich vielleicht einen Verteiler-Elektro-LKW, der auch schon ein beträchtliches Invest ist, ist in der Lage, auf dem Depot eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, ist es auch gut. Aber es ist dann eben nicht in die Zukunft gedacht. Also im Grunde genommen muss man seine komplette Struktur, seinen Hof und seine Betriebsstruktur der Zukunft anpassen. Und das ist ja aktuell nicht möglich. Also auch mit Blick auf die Netzleistung an vielen Standorten.
Ja, natürlich. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe neulich mit einem großen Nutzfahrzeughändler gesprochen. Der wollte an seinem Standort für anstehende Vorführfahrzeuge einen Ladepunkt installieren. Der hätte auf Dauer das ganze Industriegebiet lahmgelegt. Und nach Rückfrage mit dem entsprechend örtlichen Versorger wurde ihm mitgeteilt, dass er frühestens in 8 bis 10 Jahren, wie ich es eben gesagt habe, mit der entsprechenden Leistung für einen Ladepunkt rechnen kann. Aber wir reden bei unseren Fahrzeugen nicht über einen Ladepunkt. Wir haben in Deutschland jeden Tag 800.000 schwere Nutzfahrzeuge, die größer 7,5 Tonnen, die für die Versorgung der Bevölkerung unterwegs sind. Das wird eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten, für die Politik, was die Förderprogramme angeht, für die Industrie und die Versorger, was die Ladepunkte angeht, für die Netzbetreiber, was die Zurverfügungstellung der entsprechenden Energie angeht. Und deswegen hatte ich auch eingangs unseres Podcasts gesagt, ich glaube nicht, dass die Ziele in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erreicht werden. Da bedarf es noch gewaltiger Kraftanstrengungen.
Dann hast du eingangs noch erwähnt, dass es auch nicht sicher ist, dass der Verlader an der Seite der Unternehmen ist. Wenn wir über den Anschaffungspreis, du hattest beim E-LKW den Faktor 3 genannt, reden, dann braucht es, glaube ich, viel guten Willen, dass man da partnerschaftliche Lösungen findet, dass der Verlader auch mitspielt und unterstützt. Man hat das Gefühl, in Ausschreibungen ist es gern gesehen, wird es reingeschrieben, aber wenn es zum Spur kommt, zählt dann nur der Preis oder ist es wirklich was wert, wenn sich ein Unternehmer damit beschäftigt?
Also die Rückmeldungen, die mich aus dem Markt ereilen, sagen ganz klar, der Benchmark ist der Dieselpreis. Das wird dann manchmal ein E-LKW mit eingesetzt. Das betrifft mehr Schaufensterpolitik. Und ich möchte auch nicht nur den Verlader in die Pflicht nehmen. Ich frage auch mal andersrum, wären denn auch die Endverbraucher bereit, für einige Produkte dann deutlich mehr zu bezahlen, weil sie entsprechend mit klimaneutralen Nutzfahrzeugen transportiert worden sind. Auch da mache ich ein Fragezeichen dran. Das ist also in der ganzen Kette zu klären, weil am Ende landen die Mehrkosten natürlich beim Verbraucher.
Ja, und beim Verbraucher ist es natürlich problematisch insofern, dass wir nicht die Einzigen sind, die zur Inflation beitragen. Wenn wir zweistellige Inflationsraten in diesem Jahr hatten, braucht es natürlich auch eine gewisse Überzeugungsarbeit, dass ein Endverbraucher bereit ist, das zu akzeptieren. Ich würde vielleicht noch auf einen anderen Aspekt eingehen wollen, und zwar um zu sagen, Klimaschutz, man kann ja eine ganze Menge machen. Da ist der Elektro-LKW sicherlich ein Beitrag, aber es gibt ja eine ganze Zahl an weiteren Möglichkeiten, diese low-hanging fruits, womit man auch eine gewisse Hebelwirkung hat. Ich denke zum Beispiel an die alternativen Kraftstoffe, an Aerodynamik etc. Ebenfalls wieder in die Praxis der Branchenexperte Dirk Engelhardt. Gibt es eine Empfehlung, was quasi jedes Güterkraftverkehrsunternehmen machen kann, um jetzt schon einen handfesten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ohne dass er eben einen E-LKW auf dem Hof stehen hat?
Oh, das sind die altbekannten Themen, die Unternehmer aber alle kennen. Das heißt, die Fahrzeuge entsprechend richtig zu konfigurieren, die Aerodynamik zu verbessern, wo es geht, kraftstoffsparendes Fahren, entsprechende Optimierung in der Routenplanung. Aber ich würde da sagen, das machen 99,9% aller Mitgliedsunternehmen sowieso schon und die leisten ihren Beitrag. Das zeigt ja auch die Investition in die modernsten Euro 6 Fahrzeuge, dass der überwiegende Teil der Flotte mit diesen Fahrzeugen unterwegs ist. Also da, wo die Unternehmer CO2 einsparen können, dann sparen sie auch gleichzeitig Kosten ein. Und jeder Unternehmer ist da im Eigeninteresse schon unterwegs, seine Kostenstruktur zu optimieren. Nur was die Antriebswende angeht, was den Einsatz von E-Fahrzeugen angeht, da brauchen wir die Punkte, die ich im Vorfeld genannt habe. Und das kann der Unternehmer alleine nicht leisten. Da sind andere gefragt, um ihn zu unterstützen.
Und die Politik ganz besonders, das ist angesprochen, auch beim Thema Förderkulisse. Man fordert, das habt ihr in der gemeinsamen Pressekonferenz auch deutlich gemacht, man fordert in der Branche, aber die Förderung lässt zu wünschen übrig. Insbesondere dann, wenn KSE-Mittel nicht nur zur Diskussion stehen, sondern gegebenenfalls oder höchstwahrscheinlich gestrichen werden, was für unsere Branche besonders bitter ist.
Ja, Matthias, genau so ist das. Vielleicht einfach noch mal ein paar Zahlen. Jeden Tag ca. 800.000 LKWs im schweren Segment, die für die Versorgung unterwegs sind. Stand August diesen Jahres waren von diesen 800.000 LKWs 475 Fahrzeuge batterieelektrisch oder mit einem Wasserstoffantrieb oder als Hybridfahrzeuge unterwegs. Das ist die stolze Quote von 0,059%. So, und jetzt kann man ja einfach rechnen, es werden jedes Jahr in Deutschland ca. 60.000 Nutzfahrzeuge im schweren Segment zugelassen. Wenn so eine Sattelzugmaschine ca. 100.000 Euro kostet, kostet der vergleichbare E-LKW ca. 300.000 Euro, ist eine Differenz von 200.000 Euro. Wenn man der Logik der alten Förderprogramme folgt, wären das 80% Förderung der Mehrkosten. Das wären pro LKW 160.000 Euro. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir zum Beispiel ungefähr 10% der Flotte jedes Jahr batterieelektrisch auf den Weg bringen wollten, das wären also 5.000 Fahrzeuge, in dem Programm jedes Jahr 800 Millionen Euro, nämlich 5.000 mal 160.000 Euro Förderbetrag. Und die Mittel sehen wie folgt aus. Wir haben entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in dem KS, in den Programmen in 2025 von 34 Millionen. Das ist da, wo wir die 800 bräuchten. In 26 28 Millionen, in 2027 nahe Null und in 2028 wieder 22 Millionen, also im Zeitraum bis 28 eine Summe von 85 Millionen Euro und das bei 30 Milliarden Euro Mehreinnahmen nur aus der CO2-Maut. Und so wird das nicht funktionieren mit der Transformation.
Du hast den Bedarf genannt. Wir bräuchten 800 Millionen Euro jedes Jahr, damit wir da halbwegs erfolgreich vorankommen. Und die Einordnung hast du auch schon gegeben. Die Maut-Mehreinnahmen, das entspricht dann 7,6 Milliarden Euro jedes Jahr. Also 800 Millionen klingt sehr, sehr hoch, aber in Relation zu dem, was die Branche leistet, dann doch auch wieder machbar. Also wir hoffen, dass Christian Lindner hier zuhört und man vielleicht doch noch was erreichen kann.
Das sind genau die niedrig hängenden Früchte, die du vorhin angesprochen hast, Matthias. Wenn über 70% der Verkehrsleistung, das ist also Tonnage mal zurückgelegter Entfernung, vom LKW erbracht werden und bezogen auf das Gewicht über 80%, dann ist doch die Regierung gut beraten, genau hier zu unterstützen, wo die meisten Transporte durchgeführt werden. Und das ist im Straßengüterverkehr. Hier wird auch der größte Beitrag durch die CO2-Maut geleistet mit 7,6 Milliarden jährlich, die unsere Mitgliedsunternehmen in ihren Preisverhandlungen am Markt platzieren müssen. Und im Gegenzug fördert man die Unternehmen nicht, unterstützt die Unternehmen nicht bei der Anschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge. Dass da der Frust groß ist und die Unternehmer die Politik nicht mehr verstehen, ist für mich mehr als nachvollziehbar.
Und auf der anderen Seite, wenn wir auf den PKW blicken, da hätte sich ja auch keiner vorstellen können, dass da mal so eine Geschwindigkeit reinkommen würde. Wir hatten im vergangenen Jahr jedes dritte Fahrzeug, was zugelassen wurde, hatte einen Stecker, also batterieelektrisch oder einen Plug-in-Hybrid. Natürlich ist es da noch einfacher, sage ich mal, den Antriebswechsel einzuleiten. Aber das gibt ja Mut, dass die Chancen vielleicht für den Güterkraftverkehr doch nicht so schlecht stehen, wenn man es nur will.
Aber Matthias, wie hat es denn im PKW-Segment funktioniert? Mit einer massiven staatlichen Förderung, mit einer Unterstützung, mit der Schaffung von Anreizsystemen,
absolut, ja,
mit der Implementierung entsprechender Ladepunkte. Und das muss man nur als Blaupause nehmen und muss beim LKW die gleichen Voraussetzungen schaffen. Dann funktioniert das dort auch, aber da ist die Politik gefordert.
Dirk, ein Thema möchte ich noch ansprechen, auch dass wir wirklich hier ausgewogen berichten. Wir haben ja in unseren 20 Minuten quasi noch ein paar Sekunden Zeit. Wir haben über die Antriebswende gesprochen. Ein Hebel ist natürlich auch die Verkehrswende. Ihr selber hattet eine Allianz, ein Bündnis, das es gibt mit der Allianz pro Schiene und dem BGL. Das nennt sich Truck to Train. Der Versuch, gemeinsam auch Güter auf die Bahn zu bringen und damit Emissionen einzusparen. Was man wirklich sagen muss, wenn das funktioniert, auch ein Riesenhebel natürlich, um die Straße und um das Klima zu entlasten. Geht es da weiter voran? Seht ihr da auch noch Potenziale? Jetzt gerade natürlich nicht, wenn wir mit Bahnstreiks etc. konfrontiert sind, aber grundsätzlich.
Also wir sind mit der Allianz pro Schiene und mit den Kollegen von der Schiene immer im Dialog und sind auch ein Befürworter des kombinierten Verkehrs. Aber auch da muss ich der Politik leider sagen, hat sie keine gute Arbeit geleistet. Der Geschäftsführer von der Allianz pro Schiene, federführend, wir im Anhang, haben sich um eine Fortführung dieses Förderprogramms oder dieses Programmes bemüht. Wir wollten das weiter in den Markt bringen. Auch dazu hätten wir eine kleine Förderung benötigt, die vom Verkehrsministerium negativ beschieden worden ist, obwohl wir mehrere Anläufe oder der Kollege von der Allianz pro Schiene mehrere Anläufe unternommen hat. Ja, und wenn man immer Schienenverkehr predigt und dann auch dieses Segment nicht unterstützt, dann wird es einfach schwierig, auch innovative und neue Ansätze in die Branche zu bringen.
Dann ist es erst recht schwierig, insbesondere, du hast es eingangs erwähnt, wenn wir das Ziel reißen, unser Klimaschutzziel, dann reißen wir auch unser Schienenziel mit 25% Schienenanteil bis 2030. Das wird sich dann auch nicht mehr realisieren lassen. Bis dahin ist es nicht mehr zu lange hin. Mit Blick auf die Uhr, wir haben gesagt, Klartext, gern in 20 Minuten oder ein bisschen mehr. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lieber Dirk, wir haben das Ganze, beziehungsweise du hast viele, viele Faktoren genannt, was Unternehmen machen können, aber vor allen Dingen auch den Finger in die Wunde gelegt, wo die Politik noch gefordert ist, was alles passieren muss. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber man sieht, dass eine ganze Menge noch passieren muss, dass wir noch in die Spur kommen, um unsere Ziele zu erreichen. Und die ganze Branche und auch der Verkehrssektor wird seinen Beitrag leisten. Davon sind wir überzeugt. Lieber Dirk, vielen Dank für den Austausch. Gewinnbringend und inspirierend wie immer.
Vielen Dank, Matthias. Kann ich so nur zurückgeben. Alles Gute.
Das war Klartext Logistik, ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.